Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Manu Kumar, herzlich willkommen.
Hallo Hohenbell, hallo.
Wenn ich jetzt frage, Kaffee oder Tee, ist das eine rhetorische Frage bei Ihnen, oder? Was trinken Sie?
Ja, Tee natürlich.
Müssen Sie ja sagen, Sie haben eine Teemanufaktur in Berlin. Kaffee kommt Ihnen nicht ins Haus?
Ganz selten trinke ich mal einen Kaffee. Also ich bin jetzt auch nicht so Verweigerer, aber ehrlich gesagt bin ich ein absoluter Teetrinker.
Wie viel Tee haben Sie schon intus?
Heute Morgen? Mhm. 2 Kannen.
Aber dann müssen Sie ja die ganze Sendung jetzt aufs Klo rennen, oder?
Nein, ich bin früh aufgestanden. Okay. Das ist schon vorbei.
Aber 2 Kannen Tee jeden Morgen? Ist das so Ihr Pensum?
Also als erstes trinke ich eine Kanne Tee und dann gehe ich ins Büro. Aber während der Arbeit trinke ich halt die ganze Zeit durchgehend Tee.
Was ist das für ein Tee, den Sie trinken?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es ist wirklich so abhängig von der Stimmung. Ich fange morgens eigentlich an mit so einem heftigen Tee. Meistens ein Earl Grey bei mir, weil den liebe ich sehr. Und da haben wir jetzt einen ganz tollen. Das ist so der Start. Und dann über den Morgen ist abhängig, dann nehme ich meistens einen grünen Tee. Weil grüne Tees haben diese Frische, dieses Heuige, dieses Erfrischende.
Können auch sehr bitter werden.
Abhängig, wie man es macht. Das habe ich raus, dass er nicht bitter wird, zum Glück. Und herb wird er außerdem auch nicht richtig bitter. Und es hat sehr, sehr viel Koffein drin. Ja, also Tein ist es ja, aber de facto ist es Koffein, das anders verstoffwechselt wird und dass man halt fit bleibt.
Und Sie haben die Teemanufaktur in Berlin. Ihr Name Manu Kumar, ist das schon ein Künstlername? Vermutlich nicht.
Nö, Manu Kumar ist mein Name. Und es ist die Manu-Teefaktur, andersrum. Ja. Also mein Name kommt aus Indien. Mein Vater kommt aus Indien ursprünglich, meine Mutter aus dem ehemaligen Ostpreußen. Und genauso bin ich auch groß geworden, zwischen den Kulturen, zwischen Europa und Asien.
Ja, Sie sagen, Sie sind mit Tee schon groß geworden. Inwiefern?
Also genetisch erstmal bedingt. Also als Halbinder auf jeden Fall. Wir haben immer Tee getrunken. Vom ersten Tag an habe ich Tee getrunken. Und das habe ich auch bei meinem Sohn gemacht. Tee ist nun mal, also viele Eltern haben mich damals immer angeschaut. So, oh, wie können Sie dem Kleinen dann Tee geben? Und da ist Koffein drin und so weiter. Ich fand es immer gut. Und meine Theorie ist, wenn es so ungesund wäre, wenn man sich anschaut, die größten Bevölkerungsgruppen auf der Welt sind Chinesen und Inder und es sind schlechthin die Teenationen. Ja. Von daher wird es schon seinen Grund haben.
Sie haben mal gesagt, ich habe den echten Tee nach Hause gebracht, um die alten Aromen in die neue Welt zu bringen. Was sind denn die alten Aromen?
Also ich... Sagen wir so die Manu-Tee-Faktor. Mittlerweile sind wir ein Team an Tee-Kennern, Marketing-Experten und auch coole Investoren dahinter. Wenn man sich den Tee anschaut, was gibt es hier auf dem Markt? Normal kriegt man einen Teebeutel und das ist so, wenn man sich in einen Kaffee geht, da kriegt man ordentlichen Kaffee. Da sind verschiedene Röster, der kann sagen, wo kommt die Bohne her und so weiter. Mit Bier hat man wahrscheinlich auch ein Craft-Bier. Und wenn ich einen Tee bestelle, dann kriege ich so einen ollen Teebeutel. Und das ist wirklich...
Ist aber nicht überall so.
Naja, aber es sind 90%.
Wie war das heute Morgen bei Ihnen?
Heute war das anders. Aber da bin ich auch im schicken Hotel bei Ihnen, von Ihnen eingeladen worden. Da habe ich mich sehr gefreut, dass ich eine ganze Kanne bekommen habe und eben keine Teebeutel drin waren, sondern in so einem Teesieb. Aber das war aus Plastik, weil das der Hersteller wiederum gesponsert hat. Da bin ich schon mal ganz abgeturnt. Also Plastik im Tee, genau wie diese Teebeutel jetzt heutzutage aus diese Pyramiden, die entweder Nylon sind oder PLA, da möchte man kein Heißwasser aufgießen und das also trinken.
Der 15. Dezember gilt als der internationale Tag des Tees. Ist das einfach ein kurioser Feiertag oder hat er eine Bedeutung für Sie?
Ist natürlich ein kurioser Feiertag, aber Bedeutung hat es insofern, dass ich heute hier sitzen darf und dass es überhaupt ein bisschen so Awareness schafft für den Tee. Von daher ist es schon gut.
Wie ist denn das Bewusstsein für den Tee? Hat sich das in den vergangenen Jahren verändert? Da haben Sie natürlich einen richtig guten Blick drauf.
Ja, absolut, absolut. Also da überhaupt die junge Generation und jung war, sage ich mal, von ganz jung, 18 bis hin in fast 50, die Generation, die ist ja immer körperbewusster und überhaupt gesundheitsbewusster. Also diesen, wir sagen immer Health Style und Lifestyle, das kommt immer näher zusammen. Das ist eigentlich, wofür die Manu-Tee-Faktur steht. Und da spielt der Tee natürlich eine große Rolle. Also diese Welt von Kaffee, Kippe, Fleisch essen, Zucker, irgendwann mal später Viagra, glaube ich, ändert sich in Richtung Veggie, Tee trinken. Und dann Tantra.
Das Gesundheitsbewusstsein ist also auch ein anderes geworden.
Ja.
Und wenn man da mal drauf guckt, wir wollten uns darüber unterhalten, wie der Tee denn richtig zubereitet wird. Ja. Was kann man denn falsch machen? Was ist der Worst Case?
Falsch machen, also wie gesagt, Teebeutel halte ich für falsch.
Dann bin ich schon mal ganz schlecht gefahren. Ich habe ihr nämlich heute Morgen gleich einen Tee angeboten, hier mit Teebeutel und Ingwer drin. Gruselt sie?
Genau, gruselt mich. Ja, das ist meistens nicht die gute Qualität. Es ist schlechte Qualität im Tee, wenn es dann die Papierfilter sind und so. Und meistens ist dann gebleichtes Papier und es kommen noch andere Stoffe mit, die man nicht will. Dann gibt es natürlich die schicken Pyramiden, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Aber die sind Nylon. Und da drin ist teilweise der Tee jetzt mittlerweile ganz gut, also relativ gut. Aber man hat eben diese ganzen anderen Stoffe noch, die man reinkriegt.
Also der lose Tee.
Der lose Tee. Also schön ist, wenn man ganze Blätter hat und nicht diese Broken-Geschichten, aber dass man ein großes Blatt hat. Ob grün, schwarz, Oolong, das ist auch egal. Und am besten ist, man hat ein großes Gefäß und ein Sieb drin, ja, wo der frei sich entwickeln kann, weil der Tee muss ja umspült werden.
Und die Ziehzeit ist natürlich etwas, wo sich die Geister streiten. Gibt es so eine grundsätzliche Ziehzeit, die man empfehlen kann?
Es gibt keine grundsätzliche. Der Tee, also erstmal gibt es Zeiten für grünen, weißen, schwarzen. Selbst in den grünen Tees gibt es so verschiedene Richtungen. Das muss jeder für sich selber machen. Also es gibt auch nicht dieses so lehrermäßig, wo man sagt, so und so wird der getrunken. Das muss auch jeder. Exakt. Es ist Geschmackssache. Ja, man kann nicht sagen, ein Sancerre, ein weißer, ist besser als ein roter Bordeaux. Also da würden alle an die sagen, der bekloppt. Ja. Und das ist genauso beim Tee.
Und Sie haben jetzt einiges mitgebracht. Und zwar sind das Gläser. Da ist dann eben loser Tee drin. Und Sie verkaufen anscheinend aber Tee auch in Flaschen. Warum das denn?
Genau. Also da haben wir unsere Crafted Tees. Es ist nun mal diese Gesellschaft heutzutage, keiner hat mehr Zeit. Tee hat etwas mit Zeit zu tun. Es ist sehr unkompliziert und es sind nur 2-3 Minuten, aber im Kopf haben die Leute keine Zeit mehr. Und dieser Convenience-Gedanke, dass man schnell was nimmt, der ist auf jeden Fall da. Und dass man jetzt heutzutage was Gutes haben möchte, das ist ganz wichtig. Und da haben wir eben diese 2 verschiedenen Sorten oder Kategorien. Einmal ist es die Crafted-Tee-Geschichte, jetzt hier Tuareg Mint à la Maroc. Das sind Eistees im weitesten Sinne. Die machen wir als Cold Brews, dass wir die Kaltauszüge machen, auch mit frischen Zutaten. Die Minze stand ich selber auf dem Acker und habe sie geschnitten. Das sind Eistees, gesunde Zutaten, kein Zucker drin. Weil jeder Deutsche sagt, mein Eistee graust es. Und das andere ist natürlich das ganz Besondere, eben dieser Kombucha. Das ist dieser fermentierte Tee mit dem Teepilz.
Können wir auch gleich noch drüber sprechen, was nur gerade bei Ihnen auch auffiel. Sie verwenden sehr viel Englisch. Ist das bewusst, um einfach hip zu sein?
Nee, das ist einfach so passiert in meinem, wie ich groß geworden bin. Mein Vater aus Indien, ich selber war in Australien in der Schule, hier bei den Jesuiten in Australien, in Frankreich, Italien, Japan, dann habe ich meinen Abschluss gemacht. Auch hier jetzt unser Partner oder mein Partner von der Manu-Tee-Faktur sind wir verschiedene. Ist ja auch eine Agentur, eine Deutsche, die in New York sitzt. Also, und Tee hat auch was mit Reisen zu tun. Ja. Und klar, allein Earl Grey, wenn man es hört, oder die ganzen Namen, die Bezeichnung vom Tee, ist natürlich diese englische und internationale Welt.
Ein internationales Geschäft. Und Sie haben es gerade angesprochen, Sie sind auch um die Welt gekommen, waren mit 12 in St. Blasien.
St. Blasien, oben im Schwarzwald.
In einem Internat. Wie sind Sie da hingekommen?
Ich bin meinem Bruder nachgefolgt. Das war halt oder ist eine der hervorragenden Schulen und die auch international ist. Also wir sind also halb Inder, meine Mutter aus dem ehemaligen Ostpreußen, in so einem Mittelstädtchen in Bayern groß geworden. Und dann, als meine Schwester ins Gymnasium kam, wir reden jetzt von den 70ern, da war das so ein Stadtgespräch, dass die ersten Ausländer aufs Gymnasium kommen. Das war dann so ein Schandfleck für die Schule, weil Ausländer sollen bitte schon Pizza verkaufen, Straßen fegen und so weiter. Und ich und mein Bruder, wir waren natürlich auf Krawall gestimmt.
Galten weil, Sie dort als Ausländer?
Selbstverständlich. Mhm. Ja, das war auch eine andere Zeit wirklich. Und deswegen, St. Blasien war ein ganz anderer Geist. Also muss man sagen, da ist die Schule und auch die Mitschüler, die wir hatten, die kamen von überall von der Welt.
Hat Sie das dann inspiriert in Sachen Reisen oder war das so ein Automatismus bei Ihnen? Wie war das?
Es war natürlich eher so sehr streng, sagen wir so. Ich sage oft, das so die Knastzeit von mir. Ja. Es war sehr diszipliniert. Wir waren eingefangen, eingefercht, aber die Freundschaft war großartig. Ja? Und deswegen, gestern habe ich einen Freund hier angerufen, der kam aus Argentinien damals. Also von überall kamen die Leute, auch viele Deutsche, die im Ausland lebten und dementsprechend auch viele auch Ausländer, die herkamen. Und dadurch kamen halt sehr, sehr viele Einflüsse her. Und das hat so meinen Horizont auch erweitert. Und dann bin ich gleich in Schulen weiter nach Frankreich, nach England, Australien und so.
Und Sie haben sich dann für ein Architekturstudium entschieden. Also der Tee war noch erstmal so gar nicht auf dem Schirm. Wie kam dann der Tee dazu?
Der Tee ist eine Passion, mein ganzes Leben gewesen. Und der Tee auch hier jetzt, die Manu-Tee-Faktur ist mir passiert, würde ich sagen. Also, dass ich gesagt habe, so, das ist ein Business, das ist ein Trend, der kommt und so weiter, das habe ich gar nicht gesehen. Oder das war ja nicht der Fokus.
Aber wie ist es entstanden?
Es ist entstanden, ich hatte damals dann aus Architektur diese Coworking Spaces entwickelt. Also ein Büronetzwerk, das in Berlin einen Standort hat, aber dann New York, in der Mojave Desert, in Brasilien, Indien. Das habe ich vor ein paar Jahren gemacht und jeden Morgens habe ich einen Tee angeboten. Das ist nur mal so wie in Asien, aber auch hier
eine Gastfreundschaft.
Aber daher war Tee immer drin. Und irgendwann war das, dass die Kunden sagten, oder Kunden haben gesagt, oh, können wir mal eine Tasse mitnehmen? Die Nachbarbüro kam. Dann kam der erste, oh, kann ich meine Freundin mit nach Hause was nehmen? So kam auch die Idee, mit selber Tees dann in Flaschen herzustellen. Und so ist das einfach passiert. Und
haben Sie dann im Büro angefangen, immer mehr zu machen? Wie kam dann so eine Manufaktur dazu?
Das ist so meiner Biografie geschuldet. Aus der Küche, dann irgendwann habe ich die Küche eingeglast, also wirklich zugemacht und gefliest und alles, das eine kleine Gastroküche hatte und habe das produziert, weil ich dachte, prima, also mir schmeckt es. Ich selber habe damals mal anderthalb Jahre gar keinen Alkohol getrunken und wenn man dann weggeht und sieht, was so auf dem Non-Alkohol, was es so gibt, alles schwer gesüßte Sachen oder die künstlichen Fruchtnoten und so weiter, das dachte ich, das kannst du aber besser machen und dann habe ich einfach das für mich gemacht. Und dann ist es einfach losgegangen. Und jetzt hat sich dieses Team drumherum gebildet bei uns in der Manu-Tee-Faktur, so an Profis, die mich halt unterstützen.
Und dann haben Sie all Ihre Kunden vom Architekturbüro enttäuscht, weil Sie da nicht mehr geliefert haben und nur noch Tee aufgebrüht haben? Wie war das?
Ich habe dann Architektur habe ich dann aufgehört und auch dieses Coworking-Büro, das ich da hatte, da habe ich dann die Leute irgendwann gesagt, so im halben Jahr, da müssen wir das jetzt aufhören. Aber das haben die auch gesehen. Irgendwann war das ja so, dass dann plötzlich Kisten reingeschleppt wurden und Flaschen und gekocht. Das hat dann so, immer mehr wurde das und das Büro musste immer mehr zur Seite rutschen und das war dann auch ein klarer Schritt. Und alle haben sich auch gefreut. Das sind immer noch Kunden und Freunde.
Jetzt sind wir doch in Ihrem Büro in Berlin hängen geblieben. Wir starten dann gleich nochmal raus in die Welt, denn dahin hat es Sie auch gezogen.
Zum Glück.
Sie sind gerade auch zurückgekommen aus Amerika von einer Getränkemesse. Was haben Sie denn da für Inspiration mitgebracht?
Ja, da habe ich große Inspiration mitgebracht. Also Tee ist ja schön, dass man einmal so nach hinten guckt, die ganze Geschichte, die Tradition, die großen Klassiker, die finde ich toll. Aber jetzt zum Beispiel in Kalifornien, die nächsten Trends, was passiert. Und das ist natürlich, wo mein Herz ist, so als Produktbastler. Und Kombucha ist ein großes Thema dort. Also was dort schon fast durch ist, wo wir hier die Pioniere sind und auch die nächsten großen Trends, die kommen. Also ich finde sehr, sehr spannend jetzt ein ehrlicher Umgang mit diesen ganzen Cannabis- und Cannabinol-Geschichten, also weg von diesen Kiffergeschichten, sondern wirklich die gesundheitlichen Aspekten und diese pushende Geschichten oder die beruhigende. Solche Sachen sind dort, werden ernsthaft diskutiert und auch wirklich schon produziert.
Trends und Inspiration zu erspüren, das ist ja das Besondere bei dem Reisen. Was war so vielleicht eine ganz besondere Reise, die Sie auf den Tee auch noch mal gebracht hat? Sie sind ja überall unterwegs gewesen, in Nepal, in Bhutan sind Sie gewesen.
Also Bhutan haben wir eben gesprochen, da war es auf jeden Fall der Yak-Tee nicht, der mich überzeugt hat.
Das müssen Sie jetzt kurz den SWR1-Hörern erklären. Der Yak-Tee, ich habe darüber gelesen, es muss einen ekelhaften Tee geben und zwar diesen Yak-Tee.
Ja, was macht das ist den so vor allem diese Yak-Butter, die dann in den Tee gegeben wird. Der Tee an sich, den konnte ich nicht schmecken und es ist eigentlich so eine richtig ranzige, salzige Butter. Also eben haben Sie ja gesagt, so der Lebertran des Himalayas, glaube ich, trifft es schon ganz gut. Ja. Also es ist nicht diese erfrischende Teenote, die man jetzt irgendwie in Japan kriegt oder so. Der Tee ist genauso komplex wie die ganzen Länder und eben auch die Nöte, die man hat, weil dort braucht man Energie und alles. Also das.
Da steckt dann eben viel Fett drin und das Öl, das
genau.
einfach wichtig ist.
Und wenn man dort lebt und minus 40 Grad hat, dann ist man natürlich sehr dankbar über
grundsätzlich
diese Energie.
Wird mit Tee aber dennoch Genuss verbunden. Wo haben Sie einen ganz besonders genussvollen Tee entdeckt? Auf welcher Reise war das?
Auf jeden Fall ist Japan da ein Land gewesen. Ja, also in Japan ist es diese Frische des Tees. Ja, also man hat den grünen Tee, ist Japan. Japan und China sind die grünen Teenationen und natürlich auch Taiwan, was natürlich auch geschuldet ist, also auch China, den ehemaligen Flüchtlingen. Der Unterschied ist, in Japan wird der grüne Tee gedämpft. In China wird er geröstet und da hat man die Röstnoten, macht ihn komplexer. Ich finde es aber spannender in Japan, diese frische Note. Das ist wirklich so ein ganz, ganz frisches, grasiger Geschmack. Und das mag ich schon sehr gerne.
Wie viele Teesorten gibt es denn überhaupt, wenn Sie weltweit unterwegs sind? Können Sie das so nach Landkarte, wenn Sie jetzt sagen, Asien ist so der grüne Tee, wo der schwarze gehört nach Großbritannien, wie ist das?
Also wie viel, das kann ich gar nicht sagen. Also Tee gibt so viel wie Teeanbauer.
Aber Teearten? Also man sagt ja, es gibt den grünen,
den
weißen.
Es gibt so die sechs Arten. Mhm. Also was jetzt richtigen Tee angeht, also im Deutschen ist ja Tee egal, wenn man eine Pflanze hat und heiß Wasser drauf kippt, ist es Tee. Im englischen Sprachkreis, wo der Tee herkommt, ist Tee reduziert auf Camellia sinensis, eine Kamelienart, die man hier auch als Zierpflanze hat. Und da gibt es eigentlich sechs Arten. Das eine ist der weiße Tee, dann kommt der grüne Tee, der gelbe Tee, der Oolong, der Schwarztee und postfermentierte Tees. Die sind alle auf der Teepflanze basierend. Und die sind auch unterschiedlich, alle sechs Sorten. Und da drin zum Beispiel sind wieder hunderte verschiedene Arten von Region, von Terroir, auch wie man im Wein das hat, vom Anbaugebiet, ist es so unterschiedlich.
Wir wollen über die Teetrends sprechen. Und Sie sagen, fermentierter Kombucha ist ein großer Trend. Ist das überhaupt noch Tee?
Es ist was ganz Neues, aber auf Tee basierend. Und zum Beispiel ist da natürlich ganz wichtig, welchen Tee man verwendet. Aber Kombucha ist Kombucha. Also nur zur Erklärung, was es ist. Man nimmt Tee, aber einen guten Tee, auch einen Bio-Tee und Zucker. Und setzt den an mit gekochtem Tee dann und mit dem Kombucha-Pilz. Ist kein Pilz, wie man sich vorstellt. Das ist eine Symbiose aus Hefen und Millionen verschiedene Bakterien, die sich von dem Tee und dem Zucker ernähren. Die Hefen, die ernähren sich von dem Zucker, der wird verstoffwechselt in Alkohol und der Alkohol wird später von den Essigbakterien wieder in Essigsäure umgewandelt. Deswegen hat es auch diese Essignote, wenn man riecht. Und auch die Bakterien ernähren sich von dem Tee und am Ende ist es gar kein Tee mehr. Aber es ist zum Beispiel entscheidend, welchen Tee man nimmt. Also wir haben jetzt nur den frischen Gunpowder, einen grünen Tee. Wenn man einen schwarzen nimmt oder einen anderen grünen oder Oolong, es werden jedes Mal ganz andere Geschmacksfelder.
Klingt aber nach einem sehr komplizierten Verfahren. Ich glaube, Kombucha ist ja durch vor ein paar Jahren bekannt geworden. Da gibt es so ein Getränk im Supermarkt, was man kaufen kann. Warum soll das denn jetzt so ein Trend sein? Wie kommt das?
Der Trend ist, also wir waren die Ersten, die den Raw rausbringen. Raw vom Englischen, roh, nicht erhitzt, also nicht pasteurisiert. Und das ist nämlich der große entscheidende Faktor. Und dieser Trend ist de facto da. Also in den USA, ich war ja gerade dort, da hat man im Supermarkt 5-6 Meter nur Kombuchas in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und alle sind, oder die meisten sind probiotisch, also sprich mit lebenden Kulturen, nicht Hitze behandelt und auch nicht tot gefiltert. Weil das sind jetzt auch so die neuen Tricks, dass man die Kombuchas dann irgendwie, sie sind nicht abgetötet, aber auch nicht mehr lebendig. Das ist ein Trend, weil jetzt eben Leute eben auch gucken, was passiert mit der Darmflora, wie will man Leber reinigen und so weiter. Das sind alles Aspekte, die im Kombucha einspielen. Darf ich jetzt nicht sagen, aber da gibt es so viel Literatur darüber.
Und Sie dürfen es nicht sagen, warum?
Es gibt die Health Claim Verordnung. Also es ist ein Erfrischungsgetränk letztendlich nur. Und
Health Claim Verordnung heißt, müssen Sie kurz erklären.
Die Health Claim Verordnung, das ist in Europa, man darf keine Heilversprechen geben. Also man darf auch nicht, also kein Hersteller darf sagen, oder es ist vorgefertigt. Man darf zum Beispiel bei Milch sagen, irgendwie ist Kalzium drin und das ist gut für die Knochen oder so. Da gibt es so einen Katalog, was man sagen darf. Dass ein Kamillentee gut für den Bauch ist oder so, darf ich dann nicht als Getränk, als Kamillengesundheitsgesetränk im Supermarkt verkaufen.
Also das Wort Gesundheit darf da nicht rein.
Nee, genau. Wenn was gesund ist, dann kommt es in die Apotheke. Mhm. Und das wird halt, ist auch ein Schutz des Kunden, muss man sagen, weil wir auch, das ist ein Nachteil. Oft werden ja dann in den USA Sachen verkauft, er sagt, das ist gegen Krebs und dies und sowas, ewiges Leben. Das haben wir halt bei uns auch nicht. Also das ist auch
die Heilsversprechen sollte man nicht machen. Aber vielleicht nochmal zurück zum Trend. Warum ist denn plötzlich gerade dieses Kombucha-Getränk so ein Trend geworden? Haben Sie eine Erklärung?
Ja. Auf jeden Fall. Erstmal ist es sehr lecker. Das ist ein wirklich super leckeres Getränk. Und das ist ja der Ansatz bei uns, dass wir immer über Geschmack gehen. Oft ist ja so, aber es ist auch gesund bei anderen Produkten und das ist bei uns eben nicht. Kombucha schmeckt sehr lecker. In ganz verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und Leute freuen sich über neue Geschmäcker einfach. Das ist der erste Grund. Und es ist nun mal ein Produkt, das einem hilft, sagen wir. So drücke ich das jetzt aus. Und auch dieses die Thematik der Gesundheit. Also wir haben das in der Manutefaktur so Healthstyle meets Lifestyle. Das ist so unsere Einstellung. Es wird immer mehr so kommen, auch in Deutschland, dass die Menschen sich mit sich selber beschäftigen. Dass sie auch wissen, ich tue mir was Gutes, das ist gut für mich und das wird auch Folgen haben.
Allerdings, die Teezeremonie ist dann beim Kombucha nicht mehr so wirklich drin, denn Sie füllen das in Flaschen ab. Über die klassische Teezeremonie wollen wir auch noch sprechen mit Manu Kumar. Denn ich glaube, das Wichtigste bei einer Teezeremonie ist die Zeit, oder?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, beim Tee trinken ist eh die Zeit entscheidend. Und ich würde jetzt auch nicht die Teezeremonie jetzt, jedem schwebt sofort Japan vor. Der Mönch mit dem Bürstchen und so. Das ist ein kultureller Event. Ich glaube, das ist, also wirklich ein kultureller, religiöser Aspekt. Da geht es um Zeit, da geht es gar nicht um Tee trinken. Das ist einfach der Teeweg, genauso wie den Weg des Bogenschießen und verschiedene Wege. Es gibt auch Ikebana, das ist der Weg der Blume. Das würde ich jetzt nicht besprechen hier. Ich würde sagen,
mit Ritualen viel zu tun da.
Es ist ein Ritual. Ja. Klassisches Ritual, religiöses Ritual. Ich finde spannend, wie man Tee trinkt. Und da gibt es so den Gong-Fu. Gong-Fu ist so der Style, wie man ihn als Zeremonie in China trinkt. Und in Europa diese Western-Style. Die zwei würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist der grobe Unterschied. In Europa geht es darum, dass man schnell einen Tee trinkt. Das ist dieser eine Aspekt. Deswegen nimmt man dann immer wenig Tee und gießt den lange auf. Wenig, weil wenn man zu viel hat, dann wird er zu bitter und so. Aber trotzdem, unsere Tees werden eigentlich immer schnell bitter, weil die Temperatur stimmt nicht und wir nehmen viel und wollen einen schnellen Tee haben, schnell in 3-4 Minuten.
Hör ich raus, andersrum wäre es besser.
Nee, es ist was anderes. Also morgens, wenn ich es eilig habe, kann ich auch keinen diesen Zeremoniestyle machen. Der Zeremoniestyle ist so, dass man den Tee nimmt und man nimmt dann wirklich 5-6-fache Menge und gießt den mehrfach auf. Erst gießt man heißes Wasser auf und gießt es gleich weg. Das ist sozusagen gewaschen wird, der Tee. Das ist nicht, um was zu waschen, sondern es geht, dass die Blätter vorbereitet werden, dass der Geschmack abgegeben werden kann. Das ist auch, dass man ihn kürzer ziehen lassen kann, ohne dass er bitter wird. Dieses lange Ziehen bringt die Bitterstoffe.
Also einmal abgießen ist völlig in Ordnung.
Ganz schnell draufgießen und sofort abgießen. Dann lässt man ganz kurz stehen, 20 Sekunden oder so. Und dann kann man Tee draufgießen, also Wasser aufgießen. Auch nicht zu heiß. Wobei so 80 Grad, vorher soll es gekocht haben, runterkühlen und dann wird er aufgegossen. Und zwar einmal, zweimal. Das hängt ab von der Qualität. 8-10 Mal kann man das wirklich trinken.
Je besser die Qualität, desto häufiger kann ich aufgießen. Geht
die Qualität
auf?
Und auch die verschiedenen Teesorten. Ja, es ist dann bei einem richtigen Oolong oder auch ein Pu'er zum Beispiel, den kann man öfters aufschütten, wenn es richtig gute Tees sind.
Muss ich direkt nachfragen, Pu'er ist was für ein Tee?
Das ist ein nachfermentierter Tee. Das ist die Teepflanze auch, aber das sind halb wilde Bäume und richtige Teebäume. Und da werden die Blätter gesammelt und das ist der richtig fermentierte Tee. Also man redet ja immer von fermentierten Tee, diese Stufe, was grüner und schwarzer Tee ist. Das geht eigentlich um Oxidationsstufen. Beim Pu'er-Tee, der fermentiert. Und der richtige Pu'er-Tee hat 25 Jahre gebraucht. Man hat die Blätter also wirklich gestapelt. Und dann hat man sie trocknen lassen. Und die Bakterien, die natürlich auf dem Tee, auf der Teepflanze sind, die haben den ganzen Tee wieder verstoffwechselt. Aber das sind dann diese Blöcke, die 25 Jahre brauchten. Mittlerweile wird es beschleunigt durch Temperatur und Feuchtigkeit, dass es nur 2 Monate dauert. Das ist ein ganz erdiger Tee, also schon sehr heftig.
25 Jahre klingt dann aber auch ähnlich wie beim Wein. Das ist preislich wahrscheinlich dann auch ein Faktor,
oder? Das ist ein ordentlicher Preis. Also da gibt es nach oben auch keine Grenzen. Wie gesagt, das ist so ein Auslaufmodell. Das ist eine ganz, ganz kleine Gruppe von diesen Tees, die produziert werden. Heutzutage werden die schnell produziert und 2 Monate ist eigentlich auch schon relativ lang für so ein Produkt. Wenn man legt einen grüner Tee, der wird in 2-3 Tagen gemacht.
Und so eine Teezeremonie, was gehört dann noch für Sie im Rahmen dazu?
Also diese Teezeremonie oder die Zeremoniestyle, würde ich sagen, ist eben diese Mehrfachaufgüsse. Und da braucht man, dass der Tee atmen kann. Also man hat ihn erstmal durchgewaschen und dann gießt man ihn auf. Dass der Tee danach abgegossen wird in eine andere Kanne. Das ist auch wichtig, dass der Tee danach, also nicht im Tee im Wasser steht, weil sonst zieht er nach. Und dass man sich dann bewusst hinsetzt und diesen Tee über 1., 2., 3. Aufgüsse auch genießt. Es geht also verschiedene Style. Das eine ist, möglichst viel Geschmack aus dem Tee rauszuholen. Das wäre die chinesische Variante. Und die europäische ist, um möglichst schnell mit wenig Tee richtig Geschmack rauszuholen und nicht die Inhaltsstoffe.
Der Alltag eines Menschen, der sich wirklich intensiv mit Tee beschäftigt, dessen Leidenschaft Tee ist, sieht wie aus?
Ich habe 15 Jobs. Das ist Spannende am Beruf. Es geht vom Einkauf, Produktion. Wir haben ja diesen Spruch, think global, brew local, dass wir eigene Felder haben. Ich stehe auf dem Acker, sitze hier bei Interviews, aber auch vor allem die Innovationen, also wirklich neue Herstellungsprozesse, dass man die Flasche kriegt, ein Cold Brew, Kombucha, Fermentation. Alles steckt da drin, bis hin zu Rechnung schreiben und sauber machen.
Wenn Sie jetzt sagen, unser Motto ist global denken, lokal brauen, wie soll das gehen, wenn zum Beispiel ein Tee Indian Masala Chai heißt? Da steckt ja schon mal ganz viel drin, was von weit her wegkommt.
Ja, das ist klar. Also wir werden immer die Produkte da kaufen, wo sie am besten sind. Ja, wir werden es nicht versuchen, den Tee hier herzustellen, weil das muss man nicht. Wir wollen die Qualität, das ist die oberste Priorität. Aber zum Beispiel beim Zitronengras-Tee hatten wir den ursprünglich hier in Gewächshäusern. Wir hatten das erste Bio-Zitronengras Europas in Bio-Qualität, hat sich aber nicht rentiert. Da haben wir mehr Energie investiert, also für Licht und Wärme, und haben gesagt, nee, das machen wir jetzt in Thailand und Sri Lanka. Die Sachen werden eingeflogen, so arbeiten wir. Aber was die Produktion angeht, dass wir das Mischen hier vor Ort machen, dass wir das Brauen hier machen, dass wir nicht sagen, wir haben eine große Fabrik und dann wird das weitergemacht, sondern in kleinen Einheiten, das ist die Philosophie dahinter.
Bei der Minze war es besonders schwierig. Welche Probleme hatten Sie da?
Nee, die Minze war sehr einfach sogar. Die Minze, also
aber
die
Sie
Minze
haben
zu bekommen.
Frisch keine Qualität
genau,
gefunden.
Die Minze zu kriegen war unmöglich. Also eine frische Minze, und wir wollten die speziell die Nana-Minze haben, die haben wir in Bio-Qualität nicht bekommen. Man rumtelefoniert über Händler und alles und hätten dann Angebote aus Israel, die einzufliegen. Energetisch auch ein Riesenaufwand, und dann wird die dort geschnitten, dann gekühlt, und bis die hier ist, ist es auch alles schon wieder nicht mehr frisch. Das ist halt, also auch wenn sie noch grün aussehen, aber Inhaltsstoffe, und das ist halt wichtig, was drin ist, nicht nur wie es aussieht, sondern was drin ist, das ist nicht mehr vorhanden.
Wo kommt also Ihre Minze
und,
jetzt her?
Wir haben erst in Gewächshäusern in Berlin das angefangen, dann haben wir mit Domäne Dahlem das gemacht, das ist so ein Showbauernhof, damit Stadtkinder wissen, wie eine Kuh aussieht, also schon vom vorletzten Jahrhundert. Da haben wir das aufgebaut, war ganz toll, und jetzt sitzen wir in Mecklenburg-Vorpommern und haben da immer größere Pflanzenfelder, und dann schneiden wir die, morgens mit dem Sonnenaufgang geht's los. Und am gleichen Tag kommt sie in den Kochtopf.
Und wenn Sie sagen, Sie haben eigentlich 15 Jobs gleichzeitig, wie können wir uns das detailliert vorstellen, Ihren Alltag? Wie sah das jetzt, Sie waren jetzt gerade auf einer Getränkemesse in Amerika, aber so ein normaler Tag, gibt es das bei Ihnen im Laden?
Also normaler Tag gibt es erstmal nicht, und es ist auch nicht mehr, dass ich alleine bin. Die Manutee-Faktur ist mittlerweile ein Team an Leuten. Das ist auch, muss man wirklich wissen. Also während ich hier sitze und spreche, wird weiter produziert. Ja, da wird wirklich gekocht, der Tee fermentiert, der wird kontrolliert, ist es die richtige Zuckergehalt, Säuregehalt.
Wie viele Liter sind das am Tag, die Sie herstellen?
Nicht am Tag. Also der Kombucha, der braucht ja, der ist ja sehr aufwendig, der muss ja über 3 bis 4 Wochen fermentieren. Das muss aber die ganze Zeit, muss es kontrolliert werden, dass Zucker, Säure, dass die ganzen Sachen auch wirklich stimmen.
Und aber Sie machen ja nicht nur Kombucha.
Nee, ja, es ist abhängig. Im Sommer machen wir mehr Crafted Tees, was Eistees sind, als im Winter. Also wir haben jetzt so im Monat, dass wir so um die 20.000, 30.000 Flaschen raushauen.
Sie haben einen Traum in Sachen Tee. Es zieht Sie nämlich wieder auf die Teefelder. Wo geht's denn hin?
Also wenn alles gut klappt, wäre ich zum Frühjahr, zur Frühjahrsernte in Asien. Also ich finde die Himalaya-Region immer super spannend. Das ist so mein Traum. Ich hoffe, das schaffe ich diesmal wieder. Ja, aber auch
kann man da so als Teemanufakteur einfach aufschlagen?
Ja, also man muss sich vorher anmelden, würde ich. Aber die haben eigentlich wirklich offene Türen. Ja, also die Teegärten, mit denen wir arbeiten, Biogärten, die zeigen auch gerne was. Die was verstecken wollen, mit denen arbeiten wir eh nicht zusammen, weil die haben ja was zu verstecken.
Wir kennen ja im Grunde nur so ein typisches Fotomotiv, die Teepflückerinnen. Mhm. Wie sieht die Realität aus? Nehmen Sie uns mal mit.
Aber die Realität sieht so noch aus. Also da, wo wir kaufen, richtig hochqualitative Tees, das ist nach wie vor, dass da Frauen Tee pflücken. Ja, es sind vorwiegend Frauen, und es ist das ganze Dorf drin arbeitet. Ja, und was neu ist bei Bio-Tee ist, dass man wirklich auch sagt, wir teilen uns die Kosten hier, dass wir nicht die Leute ausquetschen, dass jetzt auch Schulen sind, dass die Kinder eine Ausbildung kriegen, dass medizinische Versorgung, das gehört eigentlich, finde ich, dazu. Die großen Importeure, jetzt wie in Kenia, die großen Teebeutelhersteller, da sieht es anders aus, bis hin zu maschinelle Pflückung, dass da gar nicht mehr so von Hand die 3 Blättchen, sondern wirklich da abgesägt wird.
Aber Sie sind natürlich in den vergangenen Jahren, seit Sie das machen, auch wirklich gewachsen. Sie werden vermutlich irgendwann auch vor der Entscheidung stehen, gehe ich jetzt in die Automatisierung oder nicht?
Die Frage hat sich teilweise schon gestellt, aber deswegen haben wir auch einen Partner reingenommen. Wir hatten dann Bauer Fruchtsaft, das ist eine Familie, dritte Generation an Fruchtsaftherstellerei, und das ist Mosterei, und mit dem arbeiten wir jetzt zusammen, und das ist natürlich auch ein Mehrwert. Dieses ganze Engineering, dieses wie man qualitativ schonend aus Früchten die beste Qualität rauskriegt, kann man nicht 1:1 umsetzen auf Tee. Aber das war dann so mein Wissen, und mit Herrn Bauer, dass wir da was Neues entwickeln oder dass wir auch den Kombucha entwickeln, das ist aus solchen Sachen. Und da sind zum Beispiel auch ein Vorteil. Also früher habe ich von Hand abgefüllt, aber die erste Tasse oder erste Flasche, die hatten vielleicht 85 Grad noch. Die hundertste waren vielleicht bei 57 Grad, und dann können Bakterien reinkommen. So können wir unser MHD, dieses Mindesthaltbarkeitsdatum, konnten wir um Monate verschieben. Sieben ohne irgendwelche Konservierungsstoffe haben, weil wir sauber arbeiten. Das sind auch gute Schritte.
Wo ziehen Sie denn Ihre persönlichen Grenzen, wo Sie sagen, so weit möchte ich nicht wachsen?
Also wenn wir wirklich den Boden, möchte ich nie zum Produkt verlieren. Die Qualität muss die oberste Priorität sein.
Aber das ist ja so eine Floskel, das klingt ja erstmal schön, aber wie wollen Sie das aufrechterhalten?
Also nach wie vor. Also ich muss schmecken. Das Produkt darf jetzt nicht verwässert werden. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es muss gut schmecken. Die Stoffe müssen auch die richtige sein. Also dass man sagt, nee, wir nehmen jetzt statt dem Dochter Ingwer, schneiden wir jetzt zurzeit selber und laugen den aus. Statt wir sagen, okay, wir nehmen jetzt einen Extrakt dafür. Das würde ich jetzt auch nicht machen. Ja? Also es muss schon richtige Sachen sein. Wir würden auch nicht vom Bio weggehen, ja? Auch wenn es billiger ist. Also wenn die Preisschiene anfängt, uns zu zerquetschen, da würde ich spätestens aussteigen.
Morgen der internationale Tag des Tees. Sieht für Sie wie dann aus?
Es ist ein ganz normaler Arbeitstag und ich denke auch gerade nach dem Interview, dass morgen viel los sein wird. Aber ich habe morgen auch Verkostungen gleichzeitig in Yoga-Studios. Der Laden wird brummen und wir sind auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin. Also das ist so unser Programm morgen.
Also ein paar der 15 Jobs stehen wie auch morgen wieder an. Ich sage herzlichen Dank, Manu Kumar.
Ja, vielen Dank.
Eins gehört.